Was macht den Menschen zum Menschen? Forscher gehen davon aus, dass sich der Mensch vor allem durch sein Sozialverhalten von den Tieren unterscheidet. Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität Miteinander, Füreinander, Sozialverhalten von Affen und Menschen werden in diesem Semester aktuelle evolutionäre Denkansätze und Forschungsergebnisse zu dem Thema vorgestellt. Hören Sie nun Professor Dr. Julia Fischer von der Universität Göttingen zum Thema Ohne Worte, Kommunikation bei nichtmenschlichen Primaten.
Also erstmal vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind an diesem Nikolausabend. Gewissermaßen haben Sie heute in Ihrem Stiefel einen Vortrag gefunden heute Abend über die Kommunikation von Affen. Und natürlich ist das große Thema, die große Frage, warum wir uns mit dem Thema der Kommunikation von Affen beschäftigen, die Frage, wo ist eigentlich unsere Sprache hergekommen? Und das ist eine ganz alte Frage. Da gab es die Schöpfungsmythen, die sich damit auseinandergesetzt haben, dann natürlich Herder. Und es gab der damals von der Vorläuferin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften wurde, das war die Königliche Akademie der Wissenschaften in Berlin. Die haben eine Preisfrage ausgelobt, das war damals ein probates Mittel gewissermaßen, um Fördermittel zur Verfügung zu stellen. Ist immer noch zu leise? Nein? Gut. Und dieser Preis ginge dann an Johann Gottfried Herder für seine Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Und er schrieb, wo finge der Weg der Untersuchung sicherer an als bei Erfahrungen über den Unterschied der Tiere und Menschen. Er hat also noch lange, bevor Darwin seine Überlegungen zur Kontinuität von Mensch und Tier angestellt hat, vorgeschlagen, dass wir sehr viel verstehen können über was uns als Menschen ausmacht, indem wir uns mit den Tieren vergleichen. Es gab in dieser Geschichte der Erforschung der Evolution der Sprache gewissermaßen auch immer wieder Wellen, Moden, wo es dann viele Forscher und Forscherinnen gab, vor allem Forscher natürlich in der Frühzeit, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Und ein besonderer Pionier, den mir besonders am Herzen liegt, war Richard Garner. Er war eigentlich gar kein Forscher, kein Wissenschaftler von Haus aus. Er hat sich aber unglaublich für die Kommunikation von Tieren interessiert und hat Ende des 19. Jahrhunderts sich angehört, wie Affen im Zoo in Brooklyn in New York miteinander kommunizieren. Und er hatte sich dann sogar von Thomas Alva Edison, einen der ersten Phonographen, ausgeliehen, um die Laute von Affen aufzunehmen und dann auch wieder vorzuspielen. Er war also gewissermaßen ein Pionier der Methoden, die wir verwenden, wenn wir ergründen wollen, was Affenlaute eigentlich bedeuten. Er fand dann aber auch, dass es nicht reicht, sich nur Affen im Zoo anzugucken, sondern man müsse sich in die Wildnis begeben. Er schiffte sich also nach Westafrika ein und er wusste natürlich überhaupt nicht, was da auf ihn erwarten würde. Und sicherheitshalber baute er sich dann einen Käfig, um sich selbst in den Käfig zu setzen, um von dem sicheren Inneren des Käfigs dann die Affen zu beobachten. Er hat damals nicht wenig Spott und Hohn auf sich gezogen, aber aus meiner Perspektive hat er sich eigentlich ganz rational verhalten. Gut, was wir wissen inzwischen über viele Jahre an Forschung, vor allem in den Nachkriegsjahren, also in den 60er Jahren, gab es Neurobiologen, die sich mit der Frage der Lautproduktion, wie also Affenlaute eigentlich hervorbringen, was sind die Prinzipien davon. Seit dieser Zeit haben wir eigentlich schon das Wissen, dass die Lautstruktur im Wesentlichen angeboren ist. Es ist so ähnlich, kann man sich das vorstellen, wie bei Babys, Neugeborene, die auf die Welt kommen. Die können ja auch vom ersten Tag an schreien und dann ein paar Tage später oder Wochen fangen sie vielleicht an zu glucksen, zu gurren, irgendwann auch zu lachen. Und diese Art von Lauten, dieses Angeborene, das ist das, was wir eben auch bei den Affen finden. Und was Sie hier sehen auf dieser Abbildung, das sind Klangspektrogramme. Das ist die Art und Weise, wie wir Bioakustiker mit Lauten umgehen, damit wir sie uns länger angucken können. Das heißt, wir verwandeln die ähnlich wie Notenschrift in Klangbilder, wo wir hier die Frequenz haben und hier die Zeit. Und die Schwärzung gibt dann die Verteilung der Energie in der Frequenz und Zeit an. Und wenn man etwas Übung hat, solche Spektrogramme zu lesen, dann kann man sich auch schon immer ganz gut vorstellen, wie sich so ein Laut anhört. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen damit nicht so viel Übung haben, deswegen habe ich hier ein paar Beispiele, dass Sie das mal nachvollziehen können. Das sind Laute, die Paviane in Botswana gemacht haben, als sie, also wenn sie den Kontakt zu Artgenossen verlieren. Bei den kleineren ist das vor allem, wenn sie natürlich den Kontakt zur Mutter verlieren. Und bei den Erwachsenen ist das eher, wenn sie den Kontakt zur ganzen Gruppe verloren haben. Also das Gras ist ja manchmal recht hoch und wenn dann so eine Pavian-Gruppe, meinetwegen alle biegen links ab, aber einer läuft weiter geradeaus, irgendwann stellt er fest, oha, wo sind die anderen? Und dann machten die solche Laute, die dienen dann auch dazu, damit die sich wiederfinden. Und was Sie hier sehen, das sind von weiblichen Tieren und von männlichen Tieren Rufe und hier unten sind verschiedene Altersklassen, also einmal so Halbjährige etwa, dann Juvenile, das sind so Halbwüchsige und dann die Erwachsenen. Und das Ganze hört sich dann so an. Also man hört durchaus eine Veränderung mit dem Alter, aber die Struktur bleibt eigentlich im Großen und Ganzen gleich. Und was Sie hier hören ist, dass bei den Jüngsten noch keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu beobachten sind, aber dass die Affen dann genauso wie wir gewissermaßen, wie die Männer bei Menschen in den Stimmbruch kommen, dass die Stimme also nochmal signifikant tiefer wird und die Laute sich doch ganz besonders beeindruckend anhören. Und dieses Beeindruckende, das benutzen die dann auch, um zum Beispiel später zu signalisieren, wie toll ihre Kampfkraft ist. Aber darüber kommen die nicht hinaus. Also sie sind sozusagen, damit müssen sie sich begnügen. Sie haben diese angeborenen Laute, aber sie können nichts dazu lernen. Sie können nicht Laute imitieren, sie können auch sonst nicht nachäffen, was wir ja immer denken, nachäffen kommt ja von Affen. Also es gibt keine Imitationslernen und vor allem im vokalen Bereich gibt es keine Möglichkeit für die Affen, etwas Gehörtes nachzumachen und somit gewissermaßen überhaupt die Voraussetzung dafür zu haben, eine Sprache zu erlernen. Und als man das dann endlich eingesehen hatte, was ungefähr vor ein paar Jahren erst war, als man also immer weiter geguckt hat und noch weiter geguckt hat, ob man nicht doch endlich Evidenz dafür findet, dass es diese Flexibilität bei der Lautgebung gibt, in der Kommunikation gibt, hat man gesagt, na gut, also das kann es nicht sein. Also es ist in der, wir können durch das Studium der vokalen Kommunikation, können wir vor allem feststellen, wie unglaublich unterschiedlich die ist. So. Und um das Thema jetzt auch gleich abzuschließen, man ist ein bisschen wieder da, wo Wilhelm von Humboldt schon mal gesagt hat, der Sprachursprung ist eigentlich eine unbeantwortbare Frage. Das ist ein Canyon in der Art, wie wir uns verständigen und wie sich die Affen verständigen. Also wir haben die Möglichkeit, Grammatik zu benutzen. Das ist jetzt weg, warum eigentlich? Das ist, ja, da. Also es gibt keine Imitationsfähigkeit, wir finden keine Evidenz für Syntax und wir finden auch keine symbolische Kommunikation. Also dass sie einen Laut hätten, den sie dann eben mit einer bestimmten Bedeutung belegen, das ist aber ein willkürlicher Zusammenhang. Also dass sie eine Gruppe würde sagen, naja, wir nehmen mal diesen Ruf für Leoparden und jenen Ruf für Schlangen, das machen die nicht. Sondern egal wo man hinkommt, bei einer Art findet man immer, dass der gleiche Ruf auch im gleichen Kontext verwendet wird oder wenn sie den gleichen Art von Raubfeind sehen. Also da ist nicht sehr viel da. Und ich will Sie jetzt nicht gleich wieder nach Hause schicken, sondern was ich jetzt mit dem Rest der Zeit machen will, ist, Sie dafür also mitzunehmen auf eine Reise dorthin, um zu verstehen, dass die Kommunikation von Affen trotzdem unglaublich interessant ist. Auch wenn sie nicht so ist wie die menschliche Sprache. Dass wir sehr viel darüber lernen können, wie die Evolution gewissermaßen eine Anpassung hervorbringt des Sozialverhaltens, zu dem die Kommunikation ja gehört, an die besonderen Umstände, wie Tiere leben, die besonderen Funktionen, die Laute erfüllen müssen in ihrem Leben. Also wir verlassen jetzt gewissermaßen den Vergleich zur Sprache und schauen uns an, was machen eigentlich die Affen mit ihren Lauten, wozu sind die eigentlich da? Und das Erste, was wir also haben, ist auf der einen Seite, dass es ein Signal gibt, ein Laut, also ein Laut in dem Fall. Und dieses Signal, das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man sich auch anguckt, wie das Sozialverhalten sonst ist. Also sind die zum Beispiel besonders despotisch, sind die aggressiv, ja, welche Laute haben sie dann, sind die eher egalitär, haben die viele kleine Streits, was für Laute haben sie dann. Gibt es viel Wettbewerb unter den Männchen, bringt das hervor, dass sie zum Beispiel besondere Laute haben, eben um ihre Kampfkraft darzustellen oder nicht. Und das Ganze hängt dann wieder damit zusammen, wie sind die sozial organisiert? Sind das große Gruppen, kleine Gruppen oder leben die in Paaren? Also alles, was Sie bis jetzt gehört haben über Unterschiede im Sozialverhalten, in der sozialen Organisation, in den anderen Vorlesungen, das ist dafür relevant, um zu verstehen, wie die eigentlich auch miteinander kommunizieren. Und dann muss man sich natürlich vorstellen, dass ein Kommunikationssystem auch immer davon beeinflusst ist, wie die Ökologie der Tiere ist. Also zum Beispiel leben die in einem Regenwald, wo sie sich nicht viel sehen, oder leben die in einem offenen Habitat, wo sie auch sehr viel visuell kommunizieren können und die Laute vielleicht nicht ganz so wichtig sind. Dann spielt das phylogenetische Erbe, also das evolutionäre Erbe, auch immer eine große Rolle. Was bringen die gewissermaßen mit? Womit kann die Evolution eigentlich arbeiten? Das müssen wir uns angucken. Dann gibt es einzelne Gene, die mit Kommunikationsfähigkeit in Verbindung gebracht werden. Das kennen wir beim Menschen. Zum Beispiel, dass es bestimmte Gene gibt, die dann zu Ausfällen in der Sprachproduktion führen, in der Artikulation führen. Das ist natürlich auch interessant, sich sowas theoretisch bei Affen anzugucken. Und schließlich, inwieweit Hormone eine Rolle spielen oder, also ja, ich beschränke mich jetzt auf die Hormone oder aber auch natürlich sonstige, der Ernährungszustand zum Beispiel. Das ist also die ganze Seite, die Lautgebung, die Lautproduktion, die Signalproduktion angeht. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite noch die, die diese Laute auch wieder verarbeiten müssen. Das heißt, wir müssen, da fangen wir uns an, für die Intelligenz der Tiere zu interessieren. Wie klug sind die eigentlich, wie gut sind sie in der Lage, verschiedene Informationsströme zu verarbeiten, adäquat zu reagieren, zu verstehen, wie ein Laut kategorisiert werden muss, wie entwickelt sich das? Das sind dann die Fragen, die zielen mehr darauf ab, herauszufinden, wie die Tiere Laute und andere Informationen verarbeiten. Und damit üben sie natürlich auch gleichzeitig wieder einen Druck aus auf die Signalgeber. Also wenn jemand sozusagen dauernd nicht verstanden wird, dann muss er sich natürlich was überlegen, was er mit seinen Lauten macht, ob er da irgendwas ändern muss. Gut, das heißt, wir haben jetzt noch zwei Teile in diesem Vortrag, also zwei Hauptteile. Das erste ist, ich will ein bisschen darauf eingehen, welche Einflussgrößen wirken eigentlich auf die Variation in Signalstruktur und Einsatz. Und im Teil 2 will ich dann auf die Intelligenzleistung eingehen, wie wird eigentlich soziale Information verarbeitet. Dazu gehören eben auch die Laute. Und dann will ich Ihnen einen kleinen Ausblick geben, was wir jetzt eigentlich da im Senegal treiben. Gut, also wir haben ja schon gesehen, die Laute sind angeboren und wie stark dann wirklich genetische Drift und Unterschiede, genetische Unterschiede Lautstruktur beeinflussen. Das ist eine sehr schöne Studie, die wurde von Dirk Meyer und Kollegen am Deutschen Primatenzentrum gemacht. Und zwar haben die sich angeguckt, wie sieht die Lautstruktur von Presbytis-Languren auf Sumatra aus. Er ist dann überall rumgefahren im Rahmen seiner Doktorarbeit und hat überall hier, wo diese Punkte sind, hat er Laute gesammelt und hat auch Kotproben von Affen genommen, um daraus die zu genotypisch zu typisieren. Hier sehen Sie ein paar Fotos, das ist ein bisschen klein geworden. Also er war lange unterwegs unter widrigen Umständen und dann ist er ins DPZ zurückgekommen. Das war jetzt mal ein Lautbeispiel. Die hören sich ja fast eher an wie Hühner oder sowas ähnliches. Ne? Also man denkt nicht unbedingt an Affen, wenn man sich das anhört. Ich habe auch noch ein zweites Beispiel, jetzt hier etwas weiter entfernt, nicht nur geografisch, sondern dann auch genetisch. Also einerseits ähnlich, aber doch auch gewisse Unterschiede. Und das kann man natürlich dann ausmessen mit sehr sorgfältigen bioakustischen Methoden. Das alles am Computer machen. Und dann kann man das vergleichen. Wir haben hier einerseits also erstmal einen genetischen Stammbaum, wo wir hier diese verschiedenen Zweige haben, der verschiedenen Unterarten und Arten. Und so sind die genetischen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten und Unterarten. Und wenn man dann genauso einen Baum rechnet, aber diesmal aufgrund der akustischen Information, dann sehen wir, dass die 100% zusammenpassen. Also wir sehen, dass die Unterschiede zwischen den Arten tatsächlich hauptsächlich durch genetische Unterschiede erklärt werden können oder damit korrelieren jedenfalls. Und dass die Unterschiede wahrscheinlich einfach ein Produkt genetischer Drift sind. Also das zeigt wieder, wie stark gewissermaßen das Erbe, das Angeborene hier festgelegt ist. Aber es ist nicht hundertprozentig festgelegt. Es ist noch ein bisschen Raum für Variation. Nicht genügend Raum, um anzufangen zu sprechen, aber doch auch ein bisschen seine Lautgebung an aktuelle Umstände anzupassen. Und das ist eine Studie, die hat LODI zusammen mit Charlotte Rahn im Rahmen ihrer Doktorarbeit gemacht. Sie hat sich angeguckt, wie sich das Signalverhalten von Anubis-Pavianen in Nigeria und Uganda verändert. Und zwar in Abhängigkeit davon, ob die gerade gut sehen können oder ob das eher sehr dicht ist, das Habitat, und die anderen etwas weiter weg sind. Und das sind hier zwei Parameter, wo sich einmal was ändert und einmal nichts ändert. Die grünen sind also die Werte, die für den Wald gelten, die gelben für die Savanne. Und man sieht, dass die Tiere, das waren zwei verschiedene Populationen, wie gesagt, einmal Nigeria, einmal Uganda, dass die Tiere, wenn sie im Wald sind, längere Laute machen, als wenn sie in der Savanne sind. Und das kann man sich vielleicht so erklären, das wissen wir natürlich nicht genau, das kann man sich vielleicht so erklären, dass sie auch etwas aufgeregter sind, wenn sie im Wald sind, und dass sie dann lieber etwas länger rufen. Und das hat dann sozusagen den praktischen Nebeneffekt, dass die anderen sie auch besser hören können. Es kann aber auch sein, dass sie das machen, weil sie sich selbst vielleicht im Wald mit anderen Hintergrundgeräuschen nicht so gut hören können. Also da bleiben immer noch Anschlussfragen, aber wir sehen, dass zumindest hier die in der Lage sind, ungefähr um 10%, 15% die Lautlänge zu verändern. Die Grundfrequenz, mit der sie diese Laute machen, die ändert sich hier nicht. Dann eine Studie, wo es darum geht, ob die Hormone, ob die Physiologie eine Rolle spielt. Das war eine Studie, auch eine Doktorarbeit von Dana Pfefferle in unserer Arbeitsgruppe. Die hat sich angeguckt, wie sich die Paarungsrufe von Berberaffenweibchen verändern in Abhängigkeit vom weiblichen Zyklus. Also rufen die zu dem Zeitpunkt, zu dem Fenster, wo sie gerade empfängnisbereit sind, etwas anders und zeigen damit vielleicht den Männchen an, jetzt bin ich gerade besonders wertvoll, jetzt machen wir mal richtig den Hof. Oder versuchen sie das Gegenteil zu machen, eigentlich das nicht anzuzeigen, zu verschleiern, weil die Berberaffenweibchen nämlich darauf setzen, dass keiner weiß, wer der Vater ist, und sich dann alle um die Kinder kümmern. Und hier haben wir also die Rufe. Weithin hörbar. Und Dana hat also viele von diesen Lauten aufgenommen, dann auch wieder Kotproben gesammelt, daraus die Hormone extrahiert, die fertile Phase bestimmt. Na, und hier sind jetzt die Daten aufgetragen, einmal die Lautdauer und dann die dominante Frequenz. Mit dem Sternchen ist hier die Fünf-Tages-Phase angedeutet, wo der Eisprung stattfindet. Und was man sieht ist, erstens, es gibt eine Variation im Laufe des Zyklus. Die Rufe sind am Anfang kürzer und etwas tiefer frequent. Aber diese Variation reicht nicht aus, um festzustellen, wann gerade die fertile Phase ist. Also dem Weibchen sozusagen, da geht das Konzept auf, dass sie die Männchen im Unklaren darüber lassen, wann es besonders interessant wäre, sich mit ihnen zu paaren. Also weiß jeder, der sich mit dem Weibchen gepaart hat, könnte sozusagen potenziell auch der Vater sein. Wir sehen hier, dass wir praktisch über 2 Wochen keine Veränderung in der Akustik haben. Und das ist dann einfach nicht genügend für die Männchen. Also die fruchtbare Phase ist hier nicht zu erkennen. Es gibt andere Affenarten, da ist das anders, da kann man das sehr wohl erkennen, aber bei diesen hier nicht. Also, wir können zusammenfassen, die generelle Struktur ist angeboren. Es gibt aber verschiedene Einflussfaktoren, also wie wir ganz am Anfang beim Eingangsbeispiel gesehen haben, die Größe, ja, Alter hat einen Einfluss, die Qualität, also im Fall der Weibchen jetzt, ob sie gerade fertil sind oder nicht. Es gibt auch andere Studien von uns oder von mir, die ich in meinem Postdoktorat gemacht habe, dass Männchen eben auch ihre Qualität, ihre Kampfkraft anzeigen können. Dann kann das Habitat eine Rolle spielen, die Individualität. Und das ist alles potenzielle Informationen für die Zuhörer. Die Zuhörer können jetzt also zuhören, und die nächste Frage ist dann immer, bedeutet denen das was? Also können die jetzt extrahieren, das ist aber zumindest ein Weibchen ganz am Anfang vom Zyklus, das ist völlig uninteressant, oder das ist ein besonders kräftiges Männchen, da muss ich mich besonders in Acht nehmen. Das ist also immer die nächste Frage dann. Und jetzt kommen wir also auf diese Empfängerseite. Was ziehen die jetzt raus aus diesen Lauten? Und das ist eine Anschlussstudie zu der Studie von Dana Pfefferle. Hier sehen wir also ein Berberaffenmännchen. Und was die Dana noch gefunden hat, ist, dass diese Kopulationsrufe von den Weibchen sich unterscheiden, je nachdem, ob das eine erfolgreiche Kopulation war aus Sicht des Männchens. Also ob das Männchen ejakuliert hat oder nicht. Ja? Also die müssen sich mehrmals paaren. Und jetzt ist natürlich aus der Sicht eines Männchen ist es wichtig herauszufinden, wer sich mit wem erfolgreich gepaart hat. Weil wenn es eine erfolgreiche Paarung war, dann hat er ein Interesse auch hinzugehen und sich auch zu paaren. Weil die Strategie bei denen ist die sogenannte Spermienkonkurrenz. Und es gibt signifikante Unterschiede in den Lauten in Abhängigkeit davon, ob das jetzt eine erfolgreiche Kopulation war oder nicht. Und die Frage ist jetzt, kriegen das die Männchen, können die das irgendwie mitkriegen? Reagieren die da drauf? Jetzt haben wir hier also so ein Männchen. Jetzt dürfen Sie einmal raten, was das für eine Rufkategorie war. Also es war eine erfolgreiche Paarung. Er ist schon ziemlich interessiert. Er geht nicht hin. Manche Männchen sind dann aufgestanden und hingegangen. Na, guck mal, was ist hier los? So, und dann hat die Dana aufgezeichnet, wie sich die Tiere verhalten, sofort nach dem Playback als erstes mit Video. Und was man da eben sieht, ist, dass die hier, das ist die Latenz, bis sie reagieren, da gibt es keinen Unterschied. Hier sieht man die Dauer des ersten Blickes zum Lautsprecher und dann die Gesamtdauer der Orientierung zum Lautsprecher. Und da sehen wir, dass sie also signifikant länger gucken, wenn das ein Ruf war aus einer erfolgreichen Paarung und auch insgesamt länger gucken. Aber was eigentlich fast noch ein bisschen interessanter war, ist, sie hat dann 30 Minuten lang das Verhalten der Männchen aufgezeichnet. Und was wir da sehen, dass sie dann auch aktiver sind danach, also mehr rumlaufen, mehr gucken und insgesamt mehr Zeit in der Nähe von Weibchen verbringen. Also es scheint irgendwie sie angeregt zu haben, wenn man so will, zu gucken, doch was los ist. Und insofern können wir daraus ziehen, die akustische Variation, diese feine Variation in den Rufen ist tatsächlich für die Männchen bedeutungsvoll. Sie sind dann aktiver und es beeinflusst ihr Paarungsverhalten auch. Das wissen wir noch aus einer weiteren Studie, dass nämlich Weibchen, deren Ruf man vorgespielt hat, die werden sozusagen schneller, findet sich da ein Männchen ein und paart sich mit denen. Also das ist wirklich was, wo die ihre Paarungsaufwand gewissermaßen angemessen verteilen. Gut, jetzt ist es nicht nur so, dass diese Tiere Informationen aus den Rufen herausziehen, sondern sie haben ja auch noch weitere Informationen zur Verfügung. In dem Fall zum Beispiel, ist das Weibchen überhaupt in der fertilen Phase? Die haben ja dann so Sexualschwellungen, mit denen sie das anzeigen, ob sie gerade paarungsbereit sind oder nicht. Und dann kann man das kontrastieren. Das hat die Dana gemacht. Sie hat also einmal den Kontext verändert. Wir haben ja ein Signal. Dann haben wir hier sozusagen, das ist das Männchen. Und der muss jetzt zwei Sachen machen. Der muss einmal verstehen, was ist das für ein Laut? Und dann muss er sich überlegen, was mache ich jetzt? Stehe ich jetzt auf? Lohnt sich das jetzt aufzustehen, dahin zu gehen? Oder kann ich einfach sitzen bleiben? Und wir versuchen also diese beiden Elemente der Verhaltenssteuerung auseinanderzunehmen und dann zu gucken, wie regulieren die gewissermaßen ihr Verhalten in Abhängigkeit von Signalinformation und kontextueller Information. Und um das noch ein bisschen genauer zu erklären, habe ich hier ein weiteres Beispiel. Das ist sozusagen noch ganz warm. Das ist eine Doktorarbeit, die gerade läuft, von Tabitha Price. Die hat sich angeguckt, wie grüne Meerkatzen im Senegal auf Alarmrufe reagieren. Grüne Meerkatzen, die haben ihren Namen zurecht, die sind etwas größer als Katzen und sind also auf dem Speisezettel von sehr vielen verschiedenen Raubfeinden, unter anderem Leoparden, aber auch Schlangen und Adlern. Und was Tabby gemacht hat hier in dieser Studie ist, dass sie den Tieren einmal gewissermaßen einen Kontext experimentell dargeboten hat, indem sie nämlich ein Modell von einem Leoparden gezeigt hat oder ein Modell von der Schlange oder eben eine Kontrolle. Ja, wir hatten jetzt also verschiedene Kontexte und dann hat sie den Tieren verschiedene Alarmrufe vorgespielt, die entweder ursprünglich aus dem einen Kontext kamen oder aus dem anderen Kontext kamen. Und jetzt kann man gucken, wie wirkt das zusammen? Was ist wichtiger? Ist der Kontext wichtiger oder ist der Ruf wichtiger? Und das sind dann so Rufe, also die Kontrolle ist ein Vogelruf in dem Fall. Also, und hier ist dann mehr so ein Alarmruf von einem Vogel, von einem grünen Merkel. Ja. Auch sehr ähnlich, so sehr staccato-artige Rufe. Das ist als Reaktion auf den Leoparden. Und diese auf eine Schlange gegebene, die hören sich gar nicht so viel anders an. Also wir müssen das schon länger üben, um zu verstehen, worum es jetzt hier gerade geht. Die Affen können das sehr gut auseinanderhalten. Und dann hat sie geguckt, wie ist die Antwort? Also machen die gar nichts oder richten die sich auf? Weil das ist nämlich das, was sie normalerweise tun, wenn sie eine Schlange sehen, dass sie sich auf zwei Beine stellen. Laufen die weg oder laufen die in den Baum? Und was machen sie dann da? Und damit Sie sich das mal ein bisschen besser vorstellen können, wie das aussieht, also hier haben wir ein grünes Meerkatzenweibchen und die hört jetzt einen Ruf, da können Sie dann einmal raten, was das wohl für einer war. Dieses Tier war vorher einmal mit einer Schlange, also hatte den Kontext Schlange gesehen und hatte dann auch einen Schlangenruf gehört. Und das ist eindeutig, ne? Das ist eindeutig auf zwei Beine gestellt, sehr intensiv reagiert, das ist ganz eindeutig zu kategorisieren. Und hier haben wir eine Situation, wo das Gleiche mit Leopard gemacht wurde, also mit dem Leopard geprimed, nennt man das in der Fachsprache, und dann Leopardenruf. Und jetzt geht das hier wieder nicht. Ach. Und so weiter. Also, Sie sehen sehr deutlich gut zu erkennende und gut zu unterscheidende Reaktionen. Und was sie gefunden hat, ist, dass sich das gewissermaßen addiert bei den Tieren. Also, dass hier sind einmal, also zwar nicht in der Art der Antwort, sondern vor allem der wichtigste Unterschied war die maximale Höhe, die sie in den Baum hochklettern und wie viel Zeit sie dann im Baum verbringen. Und was wir sehen, ist, dass sie grundsätzlich etwas stärker auf Leopardenrufe reagieren als auf Schlangenrufe, das sind die Grünen. Aber vor allem dann, wenn sie vorher schon Leopard gesehen hatten, dann wird es gewissermaßen besonders glaubwürdig. Dann gehen sie wirklich in den Baum sehr weit hoch und dann bleiben sie auch. Dann sind sie sich ganz sicher. Ja, wir sehen also, dass sie diese Information, die zum Teil eine halbe Stunde auseinander gewesen sein kann, also dass sie die ersten Leoparden, und das ist nur so ein kleiner Stoffleopard, der so einmal aus dem Busch rausgeschoben wird und wieder zurückgezogen wird. Und eine halbe Stunde später kommt dann dieser Laut und dann geht es so auf die Bäume und dann bleiben sie auch da. Also man sieht, dass sie das tatsächlich integrieren. Aber es gibt nicht nur Laute natürlich. Also es gibt noch andere Modalitäten der Kommunikation und oft reicht es auch, dass sie gar nicht nur auf Signale achten, sondern einfach gucken, wie verhalten sich andere und das dann benutzen, um ihr eigenes Verhalten möglichst gut zu regulieren. Und natürlich spielen eben auch Gesten eine Rolle, Körperhaltungen, aber auch manchmal einfach das Blickverhalten von anderen. Also für uns ist eine wichtige Quelle von Informationen, wenn wir sehen, dass irgendjemand an die Decke guckt, dann guckt man auch gleich hinterher. Und was ist denn da jetzt? Ich habe da gerade jemanden gesehen, der auch an die Decke geguckt hat. Und jetzt ist die Frage, machen die Affen sowas auch? Hier haben wir Vanessa Schmidt, ebenfalls Doktorandin bei uns in der Arbeitsgruppe. Also in so einem experimentellen Setting funktioniert das schon sehr gut. Ja, die scheinen sogar über die Artgrenze hinweg ja, sehr interessiert zu sein, wie andere sich da verhalten. Aber interessanter, das wissen wir aus vielen Studien inzwischen, dass Affen sowas machen, interessanter war eigentlich, das war noch gar nicht so richtig erforscht, wie ist denn das Blickfolgeverhalten untereinander? Also wenn sie eben nicht in so einem Setting sind, wo ein Käfig ist und sonst ist nichts zu sehen, da sitzt nur ein Experimentator, der die ganze Zeit nach oben starrt, sondern so ein bisschen mehr wie im richtigen Leben. Also die sind in ihrer Affengruppe, da sind 40 Affen drumherum und einer guckt irgendwo hin. Wenn die das sehen, gucken die dann hinterher. Und das ist eine Beobachtungsstudie, die Anke Gutmann zusammen mit Christoph Teufel und Ralf Piro und mir gemacht hat. Und zwar hat sich die Anke, die hat die Daten tatsächlich aufgenommen, Berberaffen angeguckt in so einem Freigehege, wo die Tiere frei rumlaufen können. Und einfach geguckt, wenn ein Tier irgendwo sitzt und ihm sitzt ein anderes gegenüber und das schaut irgendwo hin, schaut es hinterher. Und sie hat 72 Tiere mehrmals protokolliert, viele, viele Events gehabt, die sie aufgenommen hat. Und was man hier sieht, das ist die Entwicklung über das Alter des Blickfolgeverhaltens. Das hier ist eine Kontrollbedingung, die lasse ich jetzt mal aus. Aber hier dieses Blickfolgeverhalten sieht man, die kleinsten, 1 bis 2 Monate alten, die schauen nicht hinterher. Also selbst wenn die Mutter genau vor ihnen sitzt und irgendwo hinstarrt, das ist für die Kleinsten noch überhaupt nicht von Belang. Aber dann im Alter von 3 bis 4 Monaten geht es langsam los. Im Alter von 1/2 Jahr ist das was, was auf alle Fälle schon ganz schön wichtig für sie ist. Und die Einjährigen, die dann schon sehr losgelöst von der Mutter, sehr unabhängig tagsüber unterwegs sind, die sind praktisch wie die Adulten schon. Und diese Zahlen sagen uns auch, in 2 von 3 Fällen schauen die Tiere einem anderen Tier hinterher. Das ist absolut wichtig für sie, um rauszufinden, wo was los ist. Und jetzt haben wir uns dann nicht nur angeguckt, machen die das überhaupt, sondern gibt es auch Faktoren, die das noch beeinflussen? Also gibt es bestimmte Umstände, wo die mehr hinterher gucken oder weniger hinterher gucken? Und eine wichtige Frage war eben, wenn das Tier, dem sie hinterher schauen, auch noch einen Gesichtsausdruck hat, hebt das dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie hinterher gucken oder senkt es sie? Bei Babys ist es nämlich so, dass es sie senkt. Da ist es so, dass wenn jemand einen Gesichtsausdruck hat, dann gucken die Babys mehr zum Gesicht hin, weil sie das noch interessanter finden. Aber wie ist das jetzt bei den Affen? Wir haben hier also verschiedene Berberaffen-Gesichtsausdrücke. Der ist einfach nur ein bisschen aufmerksam. Das ist ein Angstgrinsen, so ein Verlegenheitsgrinsen. Das kennen Sie vielleicht von sich selbst auch manchmal. Das ist so ein freundliches Schmatzen, Schnattern. Das ist Drohen. Das ist das sogenannte Kommentargesicht, das Sie machen, wenn Sie Interaktionen zwischen Dritten beobachten. Und der hat neutralen Gesichtsausdruck. Und da sehen wir, dass tatsächlich das in der Entwicklung eine große Rolle spielt, dass wenn also ein Gesichtsausdruck da ist, das sind die schwarzen Punkte, vor allem bei den Jüngeren, die Wahrscheinlichkeit, dass sie hinterher gucken, nochmal einen richtigen Schub erfährt und die wirklich ganz sicher hinterher gucken. Das heißt also, wir konnten zeigen, die Berberaffen auch im natürlichen Lebensraum, in so einem Setting, wo wirklich viel los ist die ganze Zeit, ist es für sie eine wichtige Quelle, sie schauen regelmäßig hinterher. Das Blickfolgeverhalten ist nicht von Anfang an da, das reift wahrscheinlich und dann spielt Lernen auch noch eine Rolle wahrscheinlich, dass sie dann nämlich irgendwann sehen, das lohnt sich da hinterher zu gucken, weil da ist meistens ja auch was zu sehen. Und es gibt eben Modulation durch externe Faktoren, das ist nicht nur einfach ein Reflex, sondern es wird tatsächlich dann auch wieder moduliert. Und dann haben wir uns auch noch gefragt, ob das jetzt, also wie weit das geht mit dem sozialen Wissen. Ist es auch so, dass sie sogar in der Lage sind, anhand von Fotos ihre Gruppenmitglieder zu erkennen? Das treibt das Ganze jetzt schon etwas weiter. Das war eine Studie, die wir eher etwas zufällig gemacht haben, weil nämlich wir so Handbücher haben, um die Tiere erkennen zu können, wenn wir mit den Studenten dahin fahren, den Studierenden. Und die müssen natürlich am Anfang erstmal lernen, wer ist denn wer? Und dann haben wir so kleine Fotobänder. Und dann lag einer von diesen Fotobänden mal auf einer Bank und dann kam ein Affe an und fing an, also sich dieses Buch anzugucken. Und dann sagte eine der Studentinnen, erkennen die sich wohl auf den Fotos? Da habe ich gesagt, naja, ich glaube schon, weil es gibt genügend Studien, die mit Fotos gearbeitet haben, aber probier's mal aus. Und dann haben die sich wirklich so ein kleines Projekt ausgedacht und hier sind jetzt die Ergebnisse. Hightech, ne, sieht man, Besucherbank, Rucksack. Und dann hier ausgedruckt Fotos von Gruppenmitgliedern, Videokamera und dann aber, wie es sich gehört, also die Experimentatorin wusste nicht, was hier gezeigt wird, also ob das jetzt ein Foto von einem Tier aus der eigenen Gruppe war oder aus der fremden Gruppe oder ein leeres Blatt Papier. Und sie hatte auch so eine Schirmmütze auf, damit sie das Tier nicht beeinflusst durch das Gucken und die Videokamera war so, dass man gewissermaßen von oben gesehen hat, was jetzt gefilmt wird. Und dann wurde ein Tier immer angelockt. Und dann das Verhalten aufgenommen. Und Andrea Schell und ihre Schwester Carina Schell und Katrin Rieck war auch noch mit dabei bei diesem Projekt. Und Andrea hat das dann aber Ganze noch ausgeweitet und eine richtige Studie daraus gemacht, die inzwischen auch veröffentlicht ist. Das ist jetzt hier mal so ein Video. sind also durchaus interessiert, kann man so sagen. Hier ist nochmal ein jüngeres Tier. Das war jetzt so ein Grüßverhalten, ne? Also der hat gewissermaßen signalisiert, so hallo. Und wenn man sich das Ganze dann genau anguckt, auswertet, dann sieht man, dass die juvenilen Tiere nicht unterschieden haben. Hier ist wieder der Blick drauf aufgetragen, ob das Fotos von einer eigenen Gruppe waren oder von einer anderen Gruppe waren, wogegen die Adulten länger geguckt haben, wenn das unbekannte Tiere waren oder Tiere von einer anderen Gruppe. Wir wissen natürlich, also es kann sein, dass sie die auch kennen, die treffen sich ja regelmäßig. Aber auf alle Fälle war es für sie interessanter, sich Fotos von Fremden anzugucken als von eigenen. Gut, was ich Ihnen damit also zeigen wollte, ist, dass Affen potenzielle Informationen nutzen, die in Rufen enthalten ist, aber dass auch sehr viel weitere soziale Informationen für sie von Belang ist. Sie integrieren Informationen aus verschiedenen Quellen und passen ihre Entscheidung, ihr Verhalten daraufhin an. Und besonders wichtig ist natürlich für sie alles, was mit den anderen zu tun hat. Ich sage immer, die Affen sind die besten Affenbeobachter, die ich kenne. Die machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes. Gut. Und was ist jetzt unsere Forschungsperspektive? Frau Boos hatte es ja schon erwähnt. Wir haben also 2007 eine Feldstation gegründet in Senegal, in Simenti. Dort gibt es eine Pavianart, die Guinea-Paviane, die noch relativ wenig erforscht sind. Wir haben hier die 6 verschiedenen Typen, Unterarten oder Arten von Pavianen. Da tobt immer noch ein Streit, ob man sie als Art bezeichnet oder nicht. Wir tun das. Also phylogenetisch gesehen kann man die als Arten bezeichnen. Und diese Guinea-Paviane sind eben wie die Kinderpaviane noch nicht richtig erforscht, es gibt ganz wenige Studien. Und so haben wir also 2007 das Centre de Recherche Primatologie Cimenti aufgemacht, wo wir diese Paviane erforschen und versuchen, alles rauszufinden, was man über die rausfinden kann. Das ist das Team vom letzten Jahr. Wir haben inzwischen Hütten aufgebaut, es gibt eine Solaranlage, es gibt einen Brunnen. Und dann gibt es 350 Paviane, die in dieser Gegend leben, die in einer großen Community leben, die sich dann immer wieder aufspaltet. Und am Anfang wussten wir überhaupt nicht, was bei denen los ist. Es ist alles ganz anders als bei anderen Pavianen. Wir wissen nämlich, dass die Paviane im südlichen und östlichen Afrika, dass die in festen Gruppen leben. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn irgendein anderer Pavian aus einer anderen Gruppe auftaucht. Und das schien bei denen, also hat man gleich gesehen, ganz anders zu sein. Da kamen Gruppen zusammen, tauschen sich aus, laufen wieder auseinander. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis wir diese Tiere, die sehr scheu sind, an uns gewöhnt hatten. Bei den Pavianen hier unten, Südafrika dauert das in der Regel ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dann hat man eine Gruppe an sich gewöhnt. Das klappte natürlich nicht, weil wir ja gar nicht wussten, wen wir sahen. Also es hat sehr viel Anfangsenergie gekostet, aber es hat sich gelohnt. Und wir haben jetzt also insgesamt ungefähr 180 Tiere so an uns gewöhnt, dass wir sie beobachten können. Die leben in verschiedenen Untergruppen und manche von denen, das sieht man hier so ganz schwach, haben jetzt auch Sender, sodass wir verfolgen können, wo die langlaufen. Die zeichnen gewissermaßen ihre Route auf, die können wir dann runterladen. Dann gibt es Tiere, die sind mit Radiosendern ausgestattet, sodass wir sie überhaupt finden können, dass wir morgens wissen, mit Antennen guckt man dann eben, wer ist denn jetzt eigentlich heute wo. Und was wir inzwischen herausgefunden haben, ist, dass in dieser totalen Unübersichtlichkeit doch eine ganz klare Struktur ist. Und zwar haben wir, was wir Parties nennen, kleine Einheiten von Männchen, ungefähr 2 bis 3 Männchen, die mit ihren assoziierten Weibchen relativ stabil zusammen sind. Und diese Parties können dann mit anderen Parties zusammengehen und sogenannte Gangs bilden. Und diese Gangs können sich dann wieder zuweilen mit anderen Gangs zusammentun und die sind dann alle die Community. Und jetzt müssen wir natürlich herausfinden, wann tun sie sich mit anderen zusammen, was sind da die Zusammenhänge. Und es ist nicht ganz einfach, die Saison, das haben wir jetzt als nächstes herausgefunden. Es ist absolut spannend, da rumzulaufen, weil wir wirklich die Pioniere sind. Also es gibt keine andere Studie an dieser Art. Wir sind immer die Ersten gewissermaßen, die jetzt sowas sehen, weil die anderen meistens nach einem halben Jahr oder 3 Monaten haben die aufgegeben und gesagt, sie gehen jetzt wieder heim. Aber wir sind die Ersten, die jetzt wirklich diese Art entschlüsseln können. Und das ist die erste Arbeit von Annika Patzelt aus ihrer Doktorarbeit, wo sie sich angeguckt hat, wie diese Tiere eben zusammenkommen und nicht wie fluide das System ist. Und wir arbeiten weiter daran. Und wir haben auch schon, das ist jetzt so ähnlich wie mit den Fotos, nur diesmal haben wir Laute benutzt, Unterscheiden Sie Laute von Ihrer eigenen Gang, von der von Nachbargangs und ganz Fremden. Das ist aus der Doktorarbeit von Peter Matschi. Hier sieht man die Reaktionsdauer und man sieht hier, dass diese Tiere am allermeisten darauf, also sich dafür interessieren, wenn Grunzer vorgespielt werden von Männchen aus ihrer eigenen Gang. Und Fremde sind ihnen völlig egal. Und das ist auch in einer festen Gruppe, wenn man in eine feste Gruppe so ein Experiment machen würde, dann wären die hoch erbost, dass plötzlich ein Fremder in ihrem Territorium rumläuft. Ja, die sind also, das wäre was ganz Schreckliches, aber für die Guinea-Paviane ist es so, dass sie sagen, nee, ich muss nur wissen, was mit den Jungs in meiner Gruppe los ist. Alle anderen, die können mir egal sein, sind eh viel zu viele. Es ist so eine Art, wahrscheinlich, die leben so eine Art Fußgängerzone oder sowas ähnliches. Also die reagieren weder auf Nachbarn noch auf Fremde, was wirklich interessant ist. Gut, ich fasse zusammen. Insgesamt ist die Lautproduktion sehr stark genetisch determiniert, aber dabei gleichzeitig reich an potenzieller Information und diese Information wird auch genutzt. Dabei wird nicht nur, ist es nicht eine Reiz-Reaktionsbeziehung, also ein Ruf evoziert folgende Reaktion, sondern die modulieren ihre Reaktionen auch anhand dessen, was sonst noch an Informationen zur Verfügung steht. Das ist also durchaus intelligent und angepasst. Laute spielen eine große Rolle natürlich in der Regulation von Sozialbeziehungen, Drohlaute, Unterwerfungslaute, aber auch Unterwerfungsgesten, also sich wiederzufinden, das sind alles wichtige Funktionen, Männchen beeindrucken, Männchen anlocken aus weiblicher Perspektive, das sind alles wichtige Funktionen von diesen Lauten. Wir haben also eine komplexe, reichhaltige und interessante Kommunikation, die aber ganz anders ist als unsere menschliche Sprache. Und eine Frage für uns ist natürlich, wenn wir so ein Modellsystem haben wie die Paviane, die in verschiedenen Formen, also entweder in stabilen Gruppen oder in Harems wie die Mantelpaviane oder in diesem fluiden, mehrfachen System, geschichteten System leben, inwiefern das Kommunikationssystem dann an solche Arten von verschiedene Arten von Sozialsystemen angepasst ist. Und damit möchte ich mich bei Ihnen, bei meiner tollen Arbeitsgruppe, den tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Margarete nochmal für die nette Einführung. Wegen des technischen Glitches hier am Anfang war ich nicht dazu gekommen, das zu machen. Also, vielen Dank.
Sie hörten Professor Dr. Julia Fischer von der Universität Göttingen zum Thema Ohne Worte, Kommunikation bei nichtmenschlichen Primaten. In der kommenden Woche hören Sie an gleicher Stelle Professor Dr. Volker Sommer von der Universität Göttingen zum Thema Wider die Natur, Homosexualität und Evolution.